Wenn ihr euch noch daran erinnert, dann wisst ihr, das letzte Mal, als wir hier zusammengekommen sind, da haben wir uns unterhalten über die Christen in den ersten drei Jahrhunderten. Ich habe versucht, euch mit hineinzunehmen in das Lebensumfeld, in dem sie gewesen sind. Ich habe euch auch versucht, hineinzunehmen, wo sie denn überhaupt gelebt haben. Weil manchmal können wir den Eindruck erwecken, also in Deutschland muss das gewesen sein. Und das war natürlich nicht so. Ich habe euch gesagt, ein Schwerpunkt des Christentums war in Nordafrika gewesen. Ein anderer Schwerpunkt war in den Ländern, die heute islamisch sind. Das heißt im Libanon, Jordanien, Syrien, auch Israel, die Türkei, also diese ganze Region dort. Und dann gab es Südeuropa. Das heißt, Griechenland, Spanien, Italien, diese Länder dort. Da war ein Schwerpunkt des Christentums in diesen ersten drei Jahrhunderten. Ich habe euch auch gesagt, dass die Verbreitung des Christentums weit darüber hinaus war. Es gab afrikanische Länder, es gab Länder in Asien, die dort erreicht worden sind und vereinzelt auch ein bisschen in Nordeuropa, insbesondere dahin, wo die römischen Truppen hingekommen sind. Ich habe euch dann versucht, mit hineinzunehmen in die Gedankenwelt der damaligen Zeit. Wir haben uns über die Gnosis unterhalten, eine Philosophie, die sehr stark in Konkurrenz zum christlichen Glauben stand. Wir haben uns auch mit den Leuten beschäftigt, die etwas gegen das Christentum gehabt haben. Ich habe euch gesagt, das sind die heidnischen Opferpriester gewesen, das waren die Philosophen, das waren die Juden, das war der römische Staat. Es waren vereinzelt auch die ganz normalen Bürger, die sich über die Christen geärgert haben. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie unangenehm solche Christen manchmal sein können. Da habt ihr einen christlichen Nachbarn und der kommt da alle paar Wochen bei euch vorbei und sagt, ihr, du gehst in die Hölle, wenn du ja nicht an Jesus glaubst. Und die waren ja so direkt, viele der frühen Christen. Und das haben die Nachbarn nicht unbedingt gerne gehört. Oder die wollten sich jetzt mal so richtig vergnügen, irgendwo im Zirkus, wo da ein paar Leute abgeschlachtet werden. Da haben sie gesagt, ihr Gottlosen und was ihr da macht und dafür werdet ihr bestraft werden. Ja, und dann willst du mal deine Kinder, die du nicht haben willst, draußen aussetzen und schon wieder kommt dein Nachbar und beschwert sich da, dass du den armen Kindern was tust. Also das haben auch häufig ganz normale Leute als nervig empfunden und die haben dann eben alle möglichen Vorurteile geschürt und auch gerne aufgenommen und den Christen um die Ohren gehauen. Ich habe euch ja einige genannt, da war Inzest dazu, da gehört das Töten und Essen von Kindern dazu, da gehört der Atheismus dazu und viele andere Vorwürfe. Christen mussten sich damit auseinandersetzen. Sie haben zum Teil Bücher geschrieben, das waren insbesondere die Apologeten der damaligen Zeit. Am bekanntesten von diesen Apologeten ist Tertullian, von dem ich euch auch ein bisschen vorgelesen habe. Der hat ein ganzes Buch geschrieben, in dem er all diese Vorwürfe aufgreift und versucht, sie zu beantworten. Zum Teil, indem er den Nichtchristen erklärt, was denn hinter diesen Missverständnissen steht. Zum Teil nennt er logische Argumente, geschichtliche Argumente, biblische Argumente. Aber dann geht er auch noch einen Schritt weiter. Meistens in seiner Apologetik, da greift er auch noch die Heiden selbst an und sagt, das, was ihr uns fair vorwirft, das ist eigentlich das, was ihr tut. Also er begnügt sich nicht damit, sich selbst zu rechtfertigen, sondern er benutzt das gleich als Mittel der Evangelisation, um den Nichtchristen zu zeigen, wo sie denn falsch stehen. Dann haben die Christen einen Weg gefunden zur Evangelisation, das ist einfach zu leiden für Jesus. Ich habe euch Beispiele vorgelesen, wo sie bereit sind, für Jesus zu sterben und das auf eine Art und Weise tun, die alle anderen Heiden ringsherum mehr überzeugt als jede Predigt. Die sehen nämlich, das, was die Christen da tun, ist Menschen unmöglich. Das kann gar niemand aus sich heraus machen. Und auch wenn ihr empfunden habt bei dem Vorlesen, das würde ich ja nie schaffen, dann war das genau die Empfindung, die die Zuschauer damals gehabt haben. Und die Christen damals ja genauso gehabt haben, denn sie haben es aus eigener Motivation nicht schaffen können. Aber das hat dann viele angesprochen. Eben dieser Spruch, der auch von Tertullian kommt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Also es wächst da die Kirche durch dieses Zeugnis. Sie haben auch evangelisiert durch ihre Sozialarbeit, so könnten wir das heute nennen. Ich habe euch Beispiele gesagt, die Pestkranken zu pflegen, die Waisenkinder aufzunehmen, die ausgesetzten Alten zu betreuen und viele andere Sachen mehr, die Sklaven, also sich selbst versklaven zu lassen für die, die da im Gefängnis sind. Das waren Wege, wie sie andere erreicht haben. Was sie relativ wenig machen konnten, das war so groß angelegte Evangelisation, was sie ja illegal waren, weil die Christen ja nicht erlaubt waren. Auch wenn man sie nicht immer verfolgte, so waren sie offiziell nicht erlaubt. Sie haben dann sehr wohl Gottesdienste gehabt und haben dazu die Christen eingeladen. Und da haben dann Menschen vom Glauben gehört und das war ein wesentlicher Punkt, wie sie den Glauben weiterverbreitet haben. Persönliche Beziehungen natürlich auch, das waren Mittel, die sie damals gewählt haben. Und das waren die Mittel auch, die den normalen Christen zur Verfügung standen. Bei den Verfolgungen habe ich euch gesagt, dass die nicht kontinuierlich und nicht flächendeckend waren. Es gab dann so Anweisungen, beispielsweise von dem Plinius, der Statthalter in Bithynien gewesen war, und dem wurde dann gesagt, also die Christen sollst du nicht suchen. Wenn jemand sie anonym anklagt, also anonym sagt, da ist ein Christ, musst du sie auch nicht suchen, also auch nicht dem nachgehen. Wenn einer angeklagt wird und sofort bereut und dem Kaiser opfert, ist alles gut, wird er sofort wieder freigelassen. Nur wenn einer hartnäckig ist, dann muss er mit dem Tod bestraft werden. Und das war eigentlich gängige Regel dann zur großen Zeit, also der meiste Zeit dieser ersten drei Jahrhunderte. Und da merken wir, damit konnte man leben. Wenn du jetzt keinen sehr böse meinenden Nachbarn gehabt hast, dann konntest du Christ sein, der hat dich akzeptiert und es hat keiner was gemacht, weil man musste ja nicht nach dir suchen. Es hat keiner nach dir gefahndet. Und so haben die Christen in so einer Halbillegalität gelebt. Und ihr müsst euch auch die ersten Römer vorstellen, das waren keine Fanatiker, ganz entgegengesetzt. Das waren eher so pluralistisch gesinnte Leute. Wir können sie vergleichen mit den Menschen heute. Das Mittelalter ist uns manchmal viel weiter entfernt in seiner Einheitlichkeit der religiösen Überzeugung. Hier in der Antike, da waren alle möglichen Religionen denkbar, denen du nachgegangen bist. Man hat nur gesagt, du musst noch loyal zum Staat sein. Und deshalb musst du den Kaiser als religiöse Instanz anerkennen und vor seinem Standbild ein Opfer bringen. An welche Götter du sonst noch glaubst, das ist total egal. Du konntest Gottesdienste besuchen, konntest dich taufen lassen, konntest machen, was du wolltest. Das hat eigentlich keinen interessiert. Aber an dieser Stelle, da sollte sich die Loyalität gegenüber dem Staat zeigen. Möglicherweise eine ähnliche Situation, wie sie uns mal beim Antichristen bevorsteht. Nicht? Wenn der tatsächlich in solch eine liberale Zeit hineingeboren wird, in der wir jetzt sind, dann würde man sagen, glaub alles, was du willst. Aber hier, da, wo du einen Absolutheitsanspruch hast oder da, wo die Demokratie als über alles steht, das musst du anerkennen. Unseren Führer, den musst du auch noch huldigen. Und dann kannst du glauben, was du willst. So zumindest war es damals. Und tatsächlich merken wir, heute sind manche Leute auch ähnlich, wenn wir mit ihnen sprechen. Wenn du sagst, du bist Christ und Jesus Christus bedeutet für dich viel, dann sind Menschen heute häufig gar nicht so aufgeregt. Die sagen vielleicht, oh gut, schön für dich, freut mich, aber für mich ist das nichts. Ich brauche das nicht. So liberal waren die meisten Römer damals. Die haben sich nicht sehr aufgeregt, vorausgesetzt, du hast sie nicht angegriffen. Aber diese intoleranten Christen haben das natürlich getan. Denn die haben gesagt, das ist nicht nur was für mich, sondern für dich genauso. Und wenn du nicht daran glaubst, gehst du verloren. Und deine Götter sind alle falsch. Und das war das Ärgernis, was es damals gegeben hat. Also nicht das Christsein an sich, dass du einen Gottesdienst besucht hast. Die Christen konnten sagen, ja, ich gehe zum Gottesdienst. Und gehe zum Gottesdienst, macht mir nichts. Aber dieses Radikale, das hat die Leute aufgebracht. Und es gibt da sehr beeindruckende Zeugnisse, wie Christen dann dazu gestanden haben. Eines ist auch von Polycarp beispielsweise. Ich habe euch das jetzt nicht vorgelesen. Ihr könnt das in den Quellenbänden, die ich hier hingelegt habe, nachlesen. Da ist eine schwere Verfolgung in seiner Stadt. Und er ist zwischenzeitlich über 80 Jahre alt und Gemeindeleiter der Gemeinde. Und dann ist es schließlich so, die jungen Christen, die richtig für den Glauben brennen, die sagen sich, aller Polycarp, der ist alt, den können wir mal schützen, den bringen wir draußen auf so ein Landhaus. Und da kann er sich erstmal verstecken, bis die Verfolgung vorbei ist. Und in der Nacht, dann träumt er, dass sein Kopfkissen anfängt zu brennen. Und er deutet das darauf, jetzt ist wahrscheinlich die Zeit des Märtyriums da. Und tatsächlich ist es so, am nächsten Tag stehen die Soldaten vor der Tür. Die haben irgendwie rausbekommen, der Polycarp als Gemeindeleiter, der ist da versteckt. Und dann kommen sie zu ihm rein und dieser Polycarp, der ist erstmal gar nicht so aufgeregt. Sondern was macht der? Der lädt die Leute noch zum Frühstück ein. Bereitet ihnen da ein Frühstück, gibt ihnen zu essen und sagt, gebt mir noch eine Stunde Zeit zum Beten, dann bin ich bereit. Und er nutzt die Stunde jetzt nicht, um abzuhauen oder so, sondern er betet eine Stunde und dann geht er mit den Leuten in die Stadt zurück. Und da steht er dann vor dem Statthalter und er sagt ihm, bereu Polycarp, und das tut er dann alles nicht. Dann sagt er, ich bin jetzt seit 80 Jahren Christ. Also er ist irgendwie als Kind zum Glauben gekommen, war 80 Jahre Christ. Und mein Herr hat 80 Jahre Treue zu mir gestanden. Warum sollte ich den denn jetzt leugnen? Und dann ist der Statthalter, der versteht gar nicht diese Halsstarrigkeit. Und dann droht er eben, nicht? Das ist ein alter Mann, und sagt dann, ich lass die wilden Tiere kommen. Und dann sagt Polycarp nur, ja, dann lass die wilden Tiere kommen, nicht? Und das bringt natürlich die umstehende Menge noch mehr auf, die fangen an zu schäumen. Allerdings, die Tiere haben, das hört sich jetzt fast humoristisch an, die haben an dem Tag schon genügend Christen gefressen, die waren schon satt, also die konnten man nicht mehr holen. Und dann sagt er, ich werde dich mit dem Feuer übergeben. Und dann sagt Polycarp, so ähnlich wie das vorhin auch mal, wo ich es euch mal vorgelesen habe, sagt dann der Polycarp darauf, dieses Feuer, was du anzündest, davor habe ich keine Angst, das brennt nur kurz und zeitlich, aber du denk daran, wenn du nicht umkehrst, du wirst ins ewige Feuer geschmissen werden. Natürlich auch ganz schön mutig. Und dieser Statthalter, der ist noch mehr provoziert dabei. Und dann ist es so, dass der Mob der Stadt, nicht mal unbedingt die Soldaten, der Mob der Stadt, die sagen, der muss jetzt getötet werden. Und dann sammeln sie überall reisig aus den Häusern zusammen. Sie gehen da in die Badeanstalt, da kommt auch noch das Holz mit raus. Und dann zünden sie ein richtig großes Feuer an. Und dann wollen sie den Polycarp die Hände zusammenbinden, damit er nicht wegläuft. Und der sagt, also Gott wird mir die Stärke geben, ihr braucht mich nicht binden, ich stelle mich da rein. Und dann stellt er sich eben da rein. Und dann wird berichtet, es ist ja fast, klingt wie ein Wunder, war es vielleicht auch, dass der eben erstmal gar nicht verbrannt ist. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, das sind alles so Geschichten, wer weiß, ob das wirklich stimmt. Aber wenn wir uns ans Alte Testament erinnern, eben an Daniel und seine Freunde, da war das so. Und schließlich war es so, als sie ihn richtig gebrannt haben, dann haben sie ihn hinterher noch umgebracht, also hier so erstochen, dann war er wirklich tot. Und die Christen der Stadt, also die übrig geblieben sind, die bei der Verfolgung nicht umgekommen sind, die haben dann hinterher seine Knochen eingesammelt, das, was davon noch übrig war, haben das dann bestattet. Und dann hat man das so gemacht, dass man jedes Jahr an diesem Ort, wo der begraben worden war, gefeiert hat. Und zwar gefeiert hat in Erinnerung daran, das war doch ein vorbildlicher Christ. Das war doch jemand, der Jesus ganz besonders nachgefolgt ist. So wollen wir das auch machen. Und ich glaube, das können wir nachvollziehen, nicht? Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr kennt einen ganz vorbildlichen Christen, der euch vielleicht zum Glauben geführt hat und hier, der sogar noch Märtyrer ist, irgendwie zu sehen, den will ich als Vorbild nehmen, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Und dann vielleicht auch dahin zu gehen. Also ich meine, ich tue sowas ab und zu. Ich war zum Beispiel natürlich in Wittenberg, ich war da auch hier an der Wartburg, nicht? Und so, also an solchen Stellen hier, wo Luther da gewesen ist. Ich war natürlich auch da, wo August Hermann Francke gewesen ist, die frankischen Anstalten gegründet hat und viele andere Orte. Ich finde das einfach beeindruckend mitzubekommen. Das ist ein Ort, da hat Gott in besonderer Weise gewirkt. Also so kann ich mich gut in diese Christen hineinversetzen. Aber gleichzeitig war das auch der Anfang der Heiligenverehrung. Die haben ja nicht am Anfang gesagt, jetzt machen wir ein paar Heilige, zu denen wir beten. Das war ja nicht so. Sondern am Anfang hat man nur diese vorbildlichen Christen genommen und hat gesagt, an die erinnern wir uns. Da kommen wir zusammen, erinnern uns daran, was Gott mit denen getan hat. Und das war ja noch gut. Und in der nächsten Stufe hat man gesagt, wenn die so vorbildlich sind, dann sind die doch auch Gott irgendwie näher als ich. Und dann könnte es doch sein, wenn die Gott für was bitten, dann hört Gott eher darauf. Und diese Vorstellung ist ja manchmal auch bei Christen weit verbreitet. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe das mal so erlebt, bin ich in eine Gemeinde gekommen, da hatte eine Frau schwere seelsorgerliche Probleme, dann hat sie mir die erzählt, ich habe auch mit ihr gesprochen, habe gesagt, ja, was ist denn, habt ihr noch nicht darüber gebetet? Ja, die Ältesten haben schon gebetet, aber die sind ja nicht so vollmächtig genug. Ich wurde dann gesagt. Und jetzt meinte sie, wenn ich damit bete, dann ist das noch vollmächtiger, dann wird bestimmt was passieren. Und das ist natürlich eine vollkommen falsche Vorstellung. Also ich habe natürlich doch schon mit ihr gebetet, habe ihr aber gesagt, dass das nicht mehr hilft als bei den Ältesten, sondern dass es auf Gott ankommt und nicht auf irgendein vollmächtiges Gebet. Aber manche Christen haben den Eindruck, weil diese Person, wenn die betet oder wenn die da ist, dann muss was Besonderes passieren. Und das ist natürlich ein Menschenkult. Und gerade diese Dinge führen hinterher zu sowas wie Heiligenverehrung. Und es gibt ja auch unter Christen so Heilige. Wenn wir nur mal 500 Jahre warten, dann haben wir vielleicht auch Reliquien von denen, nicht? Also was weiß ich, der heilige Hudson Taylor oder so etwas. Oder der heilige Billy Graham oder so. Nicht? Ich meine, ich habe gegen die Leute gar nichts. Sind ja wirklich vorbildlich Christen. Genau wie ein Irenäus und ein Hieronymus und ein Tertullian vorbildliche Christen gewesen waren. Aber es kommt immer darauf an, wie wir damit umgehen. Und da gibt es manchmal tatsächlich so eine fast an Heiligenverehrung grenzende mystische Vorstellung. Ich meine, zum Teil ist die wahrscheinlich uns alle inne, nicht? Stellt euch mal vor, in eurer Nachbargemeinde würde Billy Graham vorbeikommen, die Bibelstunde halten. Für wen wäre es nicht eine echte Versuchung, da zur Bibelstunde zu gehen als eure eigene? Es ist auch gar nicht schlimm, nicht, dass ihr sagt, ihr müsst euch innerlich vorstellen. Nein, das tun wir gar nicht. Aber dahinter steht die Vorstellung, der Billy Graham kann genau dasselbe sagen wie euer Pfarrer. aber irgendwie ist das doch was anderes, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr euch da hineinversetzen könnt, ich möchte euch auch nicht böse machen, aber zum Beispiel vor ein paar Jahren hatten wir hier zur Frühjahrskonferenz Peter Hane eingeladen. Und es gab kaum eine Frühjahrskonferenz, wo so viele Leute gekommen sind wie bei Peter Hane. Ist ja auch nicht schlecht, ich habe gegen Peter Hane auch gar nichts, aber für manche Christen ist er ja schon so eine Art Heiliger. Vor allen Dingen Fernsehheiliger, weil er ja auch im Fernsehen ist, nicht? Und was er sagt, das muss ganz besonderen Wert haben. Wenn euer Pastor genau dasselbe sagt, dann halt nicht. Das ist fast so, wie manche Jugendliche reagieren, nicht? Wenn die Eltern ihnen 10-mal dasselbe sagen, gilt alles gar nichts. Wenn dann aber der Jugendleiter das sagt, dann kommen sie mit der großen neuen Erkenntnis nach Hause: Mama, weißt du, was der gesagt hat? Und die Mama denkt sich vielleicht, das habe ich dir auch schon 10-mal gesagt, nicht? Und so ähnlich ist das bei uns als Christen, könnt ihr vielleicht nachempfinden, jetzt so ein bisschen auch mit dieser Anfang der heiligen Verehrung. Da hat man gesehen, das sind vorbildliche Leute und das waren sie, zweifellos. Aber dann hat man aus ihnen mehr gemacht, als sie selbst sein wollten. Und die armen Kerle konnten sich ja nicht mehr wehren, nicht? Die waren ja schon tot. Und dann hat man, irgendwann kam dann auch die Idee, aus deren Knochen, das was von denen übrig ist, da musste auch eine besondere Energie drin sein. Man hat das natürlich, so wie manche Charismatiker heute, auch aus der Bibel abgeleitet, nicht? Wie ist das doch noch mit den Schweißtüchern der Apostel? Aha, klar, da sind die Leute, die sich geheilt werden. Also bei den Schweißtüchern der Apostel, dann auch die Schweißtücher von Tertullian, nicht? Warum nicht? Von der war doch auch heilig. Also nimmt man irgendwelche Sachen von dem, hängt die sich als Amulett um, tut die in die Kirche, da ist dann Gott in besonderer Weise gegenwärtig. Und plötzlich merken wir, da kommt so nach und nach, das ist ja nicht von einem Tag auf den nächsten entstanden. Stellen wir uns mal vor, da ist jetzt der Polycarp gestorben, wie ich euch das gerade erzählt habe. Und dann erstmal 100 Jahre lang kommt man nur dahin und erinnert sich daran, was ist der Polycarp für ein toller Christ gewesen und nimmt ihn als Vorbild. Und dann nach 100 Jahren, dann denkt man sich, naja, also der könnte doch eigentlich auch noch was für uns tun. Und dann bittet man den mal darum, Polycarp, sag doch mal bei Jesus, wir haben da ein Problem, bitte ihn darum. Und das geht dann wieder 100 Jahre lang. Und dann kommt nächstes kleines Stückchen, da haben wir doch noch so ein paar Knochen hier, nicht? Also da kommt jemand auf die Idee. Also das ist ja keine Irrlehre, die von heute auf morgen entsteht, sondern das ist eine, die über Jahrhunderte entsteht. Und das ist ja gerade das Gefährliche daran. Und deshalb müssen wir manchmal so den Anfängen wehren, auf die Details achten, auch bei euch in der Gemeinde. Da gibt es manchmal so Weichenstellungen, dass man, ach, dieses kleine bisschen, das kommt doch gar nicht darauf an. Und in dem Moment kommt es auch nicht auf das kleine bisschen an. Aber dieses kleine bisschen führt dann nach 100 Jahren, falls eure Gemeinde noch davon existiert, wird das meistens noch gesteigert und noch etwas mehr, noch etwas mehr. Und dann sagt man, ja, also wenn jemand in den Gottesdienst die Bibel nicht mehr mitbringt, das ist doch nicht so schlimm, es gibt doch auch keinen Bibelvers dafür, der das sagt. Kann schon sein. Mit der Zeit wird der Erste die Bibel nicht mehr mitnehmen, dann wird der Zweite die Bibel nicht mehr mitnehmen, dann wartet 10 Jahre, dann bringt keiner mehr die Bibel mit. Und nach 20 Jahren liest auch keiner mehr in der Bibel. Und nach 30 Jahren wissen die auch gar nicht mehr, was in der Bibel steht. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Aber es ist schon so, dass meistens eine Entwicklung, die man einmal einschlägt, die geht immer weiter voran. Und am Ende wundert man sich, wie konnte das dabei herauskommen? Ich schreibe unter anderem gerade meine Doktorarbeit über die Erweckungsbewegung Minden-Ravensberg aus dieser Gegend und der Entstehung des Bertelsmann Verlags. Der Bertelsmann Verlag ist 1830 entstanden und der Karl Bertelsmann damals war ein Frommer. Er ist zum Glauben gekommen in der Erweckungsbewegung. Und das, was er verlegt hat, er hat sich gesagt, die Erweckungsbewegung braucht Liederbücher. Es gab damals nur kirchliche Liederbücher. Also hat er gesagt, dann drucke ich die in der Druckerei. Hat damit angefangen. Hat Traktate gedruckt. Hat Schulbücher gedruckt, weil die Erweckungsbewegung hat gesagt, wir brauchen eine christliche Schule. Haben sie christliches Gymnasium Gütersloh gegründet. Und auch noch ein paar andere dabei. Und da es keine Schulbücher gab, hat er dann christliche Schulbücher geschrieben. Und verlegt. Und dann kam eine und die andere Sache dazu und das Ganze ging rund 50 Jahre gut. Dann kam sein Sohn dabei und der hat erstmal nicht viel Schlimmes gemacht. Der hat dann nur noch ein paar andere Verlage aufgehofft, hat gemerkt, oh, die Bücher laufen auch ganz gut, wir können doch noch ein paar Romane damit hineinnehmen. Die sind auch gar nicht böse, aber die sind unterhalten oder kann man ein bisschen mehr verdienen. Und das ging dann nochmal 50 Jahre lang, so bis um Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann hat man sich gemerkt, diese christliche Literatur, ja, die wirft gar nicht mehr so viel ab und ja, wir sind nicht dagegen. Dann hat man doch so eine kleine Sparte Theologie gehabt, aber der Großteil war plötzlich alle mögliche andere Literatur. Und wenn ihr heute mal einen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann fragt, der weiß manchmal nicht mal, dass sie eine fromme Vergangenheit haben, nicht? Weil es heute gar nicht mehr darauf ankommt. Und so kann es Stück für Stück für Stück gehen. Und deshalb sind wir umso mehr herausgefordert, durchaus auch einmal auf kleinere Sachen zu achten. Nicht Kleinigkeiten, an denen wir uns festbeißen. Aber wenn wir merken, hier wird deutlich vom Wort Gottes abgewichen, dann sollten wir nicht zu schnell dahin kommen, Achsel zu sagen, mach doch nichts, um des lieben Friedens willen, lassen wir das mal. In der Kirche hat es dieser liebe Friedenswillen dazu geführt, dass heute das mit der katholischen Kirche rausgekommen ist, was wir heute vor Augen sehen. Die katholische Kirche ist nicht von heute auf morgen entstanden, die ist innerhalb von 2000 Jahren entstanden, zu dem geworden, was sie heute ist. Die evangelische Kirche war schon wesentlich schneller, die hat das in 500 Jahren geschafft, ne? Zu dem zu werden, was sie heute ist, und das war ja auch nicht mehr der Anfang. Wie man so schön sagt, Luther würde sich wahrscheinlich heute im Grab umdrehen, wenn er sehen würde, was in der evangelischen Kirche wäre, und er würde die nächste Reformation starten, nicht? Und jetzt bin ich mal ein bisschen böse, ich hoffe, ihr seid mir da nicht zu böse, da will ich sagen, die Baptistengemeinden haben es noch schneller geschafft. Die sind nämlich schon 150 Jahren da, also nicht ganz da, aber bald da, wo die evangelische Kirche gewesen ist. Jetzt seid ihr mir natürlich böse, weiß ich, ja. Ich könnte euch, wenn wir jetzt Konfessionskunde hätten, dann könnte ich euch von den anderen Konfessionen genauso böse Sachen sagen. Und es ist ja übertrieben, stimmt. Es gibt ja Baptisten und Gemeinden und einzelne Baptisten, die sehr klar am Wort Gottes stehen. Aber wenn ihr den Gesamtbund anschaut, dann sind da schon manche Sachen beängstigend. Und die kennt ihr ja auch, wenn ihr Baptisten seid. Da muss ich euch ja nichts erzählen. Dass vor ein paar Jahren in der Baptistenklinik in Berlin Abtreibungen vorgenommen worden sind. Wie kann man das rechtfertigen vom Glauben aus? Dass vor ein paar Jahren, als Helge Stadelmann sich da engagiert hat, am Baptistenseminar gelehrt worden ist, Jungfrauengeburt gibt es nicht. Wie kann man das erklären? Dass heute im Baptistenseminar gelehrt wird, Quellentheorie, ja, Jesaja ist nicht von Jesaja, sondern von verschiedenen Autoren, anonymen Autoren und so weiter. Wie kann man das mit dem Glauben zusammenbringen? Das ist doch irgendwie schon ein bisschen problematisch, nicht? Und da merken wir, das hätte sich natürlich Johann Gerd Onken, als er die gegründet hat, nicht träumen lassen. Da hat sich auch einiges verändert in der Zwischenzeit. Und wir merken, solche Veränderungen, man braucht nicht immer Jahrtausende. Manchmal geht das schon in ein paar Generationen. Und darauf müssen wir achten. Wir müssen natürlich auch darauf achten, unserer eigenen Frömmigkeit. Denn die kann genauso traditionell werden. Das sind nicht unbedingt die anderen immer. Das sind ja manchmal wir selbst, die wir dabei sind. Und hier müssen wir sehen, katholische Kirche, wenn ihr sie ablehnt, denkt immer daran, damals hätten die Christen sie genauso abgelehnt, wären sie konfrontiert worden mit der katholischen Kirche, wie sie heute ist. Aber das war sie damals gar nicht. Damals in der katholischen Kirche waren die meisten gläubig. Die hatten ja auch noch keinen unfehlbaren Papst, die hatten noch gar keinen Papst. Die hatten noch keine Himmelfahrt Mariens, die hatten noch keine unbefleckte Empfängnis Mariens. Diese ganzen Geschichten gab es ja gar nicht. Die hatten keine katholische Liturgie, die hatten kein Messopfer, in dem sich da das Fleisch und Blut in Leib und, also das, ich meine, das Brot und das, der Wein in Fleisch und Blut Jesu umwandelt. Das gab es ja alles noch gar nicht. Diese Lehre kam ja dogmatisch, dass sie festgesetzt worden ist, erst um das Jahrtausend auf. Und das Papsttum, dieser Anspruch, der Papst ist wenig niedriger als Gott und viel höher als die Menschen, das war Innozenz der Dritte zum Beispiel, die sowas aufgebracht haben, Dictatus Papi, das kam auch erst im Mittelalter. Hier am Anfang, das sind so Anfänge einer Fehlentwicklung, aber die war manchmal noch gar nicht sichtbar. Zum Beispiel auch die Apologeten, über die ich mich ja freue, also die jetzt intellektuell den Glauben verteidigt haben. Wie haben sie den Glauben verteidigt? Mit logischen Argumenten. Aber sie haben dann zum Beispiel auch argumentiert und haben gesagt, wir führen ein vorbildliches Leben. An unserem vorbildlichen Leben seht ihr doch, dass wir den richtigen Glauben haben. Und das, genau das Gleiche habe ich ja an dem letzten Abend auch gesagt. Da habe ich gesagt, schaut, wie vorbildlich die waren. Und das waren sie auch. Das, was sie gesagt haben, das stimmt. Welche Gefahr liegt aber in dieser Argumentation? Genau. Und hier ist der Anfang der katholischen Werksgerechtigkeit. Das war am Anfang aber total gut. Sie haben so gelebt. Sie haben nicht was Falsches gesagt, was nicht da war. Das war Realität. Und es sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber weil man nicht aufgepasst hat, die Grenzen gesehen hat und immer wieder Gott die Ehre gegeben hat, gesagt, nicht ich, sondern Gott ist es, fing es mit der Zeit an, dass sich das verselbstständigt hat und man plötzlich daran festgemacht hat, du bist ein guter Christ, weil du dieses und jenes tust. Und plötzlich war nicht mehr so stark die Bekehrung das Entscheidende, sondern dieses Handeln, dieses Tun. Da merken wir, es ist ein Problem. Die intellektuellen Argumente der Apologeten haben auch ein Problem. Welches das nämlich? Wohin kann das führen? Genau, und genau so ist auch passiert. Es wurde zu einer Intellektualisierung des Glaubens. Plötzlich ist der gläubig, der die richtige Dogmatik im Kopf hat. Und zweifellos, ich finde ja die richtige Dogmatik sehr, sehr wichtig. Aber wenn ihr jetzt jemanden habt, der lernt die richtige Dogmatik auswendig, ist er deshalb Christ? Selbst wenn er sie intellektuell bejaht, ist er deshalb Christ? Nein. sondern er ist Christ, wenn er sein Leben Jesus Christus übergeben hat, Vergebung der Sünden hat. Und da merken wir wieder, kann so eine Akzentverschiebung stattfinden. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir unmoralisch leben sollen oder die falsche Dogmatik vertreten. Das hilft uns ja auch nicht. Aber dass das uns nicht selig macht, und das ist das Entscheidende, das ist dann schiefgelaufen. Und genauso war es zum Beispiel auch beim Abendmahl. Beim Abendmahl heute, manchmal wir als Evangelische, überwiegend hier Evangelische, werden wahrscheinlich so die Achseln zucken und sagen, wie kommen denn die Katholiken darauf, dass sie sagen, das Brot beim Abendmahl ist Leib und der Wein ist Blut Jesu. Eigentlich ist das nur gekommen, weil die richtig bibeltreu waren. Denn Jesus sagt doch bei dem Einleitungswort, nehmt hin, das ist mein Blut, das ist mein Leib. Esst davon, oder? Und da kann man sprachlich deuten, was man will. Da steht, ist. Also dann ist es das doch. Und hier merken wir, so leicht werden wir manchmal dann mit dieser Lehre auch nicht fertig. Wir können nicht leicht sagen, ja, das muss falsch sein. Wieso muss es falsch sein? Steht da doch. Und wenn wir das wortwörtlich verstehen, warum da nicht auch wortwörtlich? Und das haben die Christen wortwörtlich genommen. Und da merken wir, das ist schon viel schwieriger. Wir merken, so leicht können wir das doch nicht loswerden. Wenn einer ernsthaft sich darum bemüht, hat er möglicherweise sogar Argumente dafür. Es gibt nicht, dass ihr jetzt alle Katholiken werdet, das wäre nicht das Ziel meines Abends heute. Ich will euch nur sagen, nehmt es nicht zu sehr auf die leichte Schulter. Denkt auch daran, wenn es Verführung zu falschen Lehren gibt, dann können die sich sehr biblisch anhören, sich sogar auf Bibelverse stützen. Das ist ja häufig das Gefährliche. Gruppen, die sehr viele Christen verführt haben, sind nicht unbedingt diejenigen, die von vornherein als vollkommen unbiblisch zu erkennen sind. Da gibt es ja zum Beispiel in Walzenhausen den, wie heißt der da noch, der Ivo Sasek, nicht? Zum Beispiel. Wenn ihr dessen Predigten anhört, da klingt erstmal vieles sehr biblisch. Und dann geißelt er die Irrtümer der christlichen Gemeinden total zurecht. Aber dann kommt plötzlich die biblische Antwort. Und da, wenn man nicht genau aufpasst, merkt man gar nicht, wie man den Fischköder schluckt, wie dann die Bibelverse missbraucht, uminterpretiert werden. Und du findest eher eine Bindung an ihn und an seine Gruppe und Lehren von doppelter, also du wirst, gibt drei Stufen des Christseins und die kannst du nur bei ihm natürlich erlangen, diese drei Stufen und all solche Sachen. Oder hier ganz in der Nähe gibt es ja den Horst Schaffranek, nicht? Auch so einer, der hier so ein paar Wohngemeinschaften hat, auch so ein Extremist, aber erstmal, wenn du die Sache liest, klingt das alles biblisch, der zitiert Bibelverse und klingt richtig fromm, so fromm, dass man manchmal denkt, oh, so fromm würde ich auch gerne sein. Und konsequent scheint er zu sein und man achtet plötzlich nicht mehr darauf, wo es daneben geht. Ich könnte euch noch zahlreiche solcher Leute nennen, wo insbesondere fromme Christen anfällig sind, darauf reinzufallen, weil es sich so fromm anhört. Und Bibelverse zitiert werden. Deshalb, es geht an der Bibel nicht vorbei. Gerade wenn jetzt auch in Idea vor ein paar Wochen die Diskussion war, Bibel treu oder Jesus treu. Das ist vollkommener Quatsch. Wie willst du Jesus treu sein, ohne deine Bibel von vorne bis hinten zu kennen? Ja, dann hast du vielleicht mystische Erfahrungen mit Jesus, aber wer weiß, ob das der Jesus ist, der auch wirklich in der Bibel steht. Ob du ja nicht da selbst einen zusammenbastelst. Na, ohne die Bibel geht das nicht. Was macht Jesus, als er gegen den Teufel kämpft? Sagt er, ich habe jetzt mal ein Gefühl oder so etwas. Zitiere Bibelverse. Was steht im Epheser 6, wie kämpfst du gegen den Teufel? Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, nicht? Das ist doch ganz klar. Was sagt Jesus über das Wort Gottes im Alten Testament? Es ist ewig, kein Jota wird davon vergehen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können Jesus gar nicht kennenlernen und richtig tief mit ihm leben, ohne unsere Bibel zu kennen. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass wir auch als Gemeinden heute oder viele Gemeinden heute ein bisschen ein Problem, Schlagseite, alle würden zustimmen, die Bibel ist wichtig. Aber bei wenigen ist das wirklich so deutlich im Mittelpunkt. Was man durchaus daran merkt, ich meine, ihr könnt euch ja selbst überprüfen, wie ist meine Zeit mit der Bibel? Manche schaffen vielleicht noch krampfhaft so eine, na gut, 5 Minuten am Morgen, vielleicht auch 10 Minuten am Morgen. Es hängt auch nicht an der Länge der Zeit, sondern an der Liebe, die ich zum Wort Gottes habe, weil ich merke, dass Gott dadurch zu mir spricht. Und Erweckungszeiten waren ausnahmslos immer Zeiten, in denen Leute sich neu an der Bibel orientiert haben. Ich bin jetzt gerade dabei, einen Artikel zu schreiben, fand ich ganz faszinierend, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, über die Geschichte der Bibelübersetzungen. Habe ich euch, glaube ich, erzählt, nicht? Und ich bin da fasziniert darüber, wie Christen schon seit Jahrhunderten immer wieder Bibel übersetzt haben, weil sie gemerkt haben, ohne das kann eine Gemeinde gar nicht auf Dauer leben. Es muss die Bibel auch in der Sprache da sein, dass die Leute es lesen können, weil das ist ja das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht in erster Linie durch Vision und Träume und Auditionen und sowas, sondern das Wort Gottes ist niedergeschrieben da und da steht, was wir ein für alle Mal wissen müssen. Das heißt nicht, dass Gott auch mal im Traum zu uns sprechen kann, dass er uns nicht mal eine Vision schicken kann. Klar kann er das, tut er ja auch. Meine Frau ist mit zum Glauben gekommen durch einen Traum, unter anderem. Natürlich nicht nur, aber das dir spielt dabei eine wichtige Rolle. Und in dem Traum, da hat sie geträumt von der Kreuzigung Jesu. Und Jesus hat zu ihr gesprochen, ich bin für dich gestorben. das hat sie so tief beeindruckt. Sie hatte parallel dazu eine Schulfreundin, die gläubig war, denn ihre Eltern sind Atheisten, und dass sie dann innerhalb von wenigen Tagen zum Glauben gekommen ist. Ich gehe davon aus, dieser Traum ist von Gott. In der Zwischenzeit hat sie häufiger geträumt, aber das waren nicht immer alles Träume von Gott, sondern es waren alle möglichen Sachen verarbeitet, was weiß ich, mit diesem und jenem, was einem gerade zum Kopf durch den Kopf so rum durchgeht. Aber da kann Gott wirken. Deshalb, die Bibel ist wichtig, und das war sie damals auch. Nun, ich möchte euch auch die Auflösung geben mit dem Abendmahl. Nicht, dass ihr jetzt denkt, also das ist katholische Abendmahl. Also erstmal nehme ich die Argumentation ernst. Das könnte ja Blut und Fleisch sein. Aber die Bibel widerspricht sich ja nicht. Das ist auch eine Grundlage, die wir haben. Wenn Gott also im Alten Testament sagt, dass Blut zu trinken verboten ist, meint ihr, Jesus würde dann gegen die Ordnung des Alten Testaments verstoßen? Ich glaube nicht. Menschenblut schon gar nicht, aber Tierblut war ja seit Noah auch verboten. Also vor Noah war das ja alles nicht so eng. Da war ja generell verboten, auch Fleisch und so. Aber danach war Fleisch erlaubt, aber Blut verboten. Das war nur für Gott. Also hier würde er gegen das Gebot des Alten Testaments verstoßen, tut er nicht. Darüber hinaus das Fleisch auch. Natürlich war Kannibalismus verboten im Alten Testament. Also hier, glaube ich, ist Jesus im Einklang mit dem Alten Testament und tut das an dieser Stelle nicht. Wäre ein Argument, was ich dafür nennen würde. Bitte.
Aber es ist ja hässlich, die trinken das Blut ja nicht, die essen das Fleisch ja nicht, sondern es wandelt sich ja im Körper. Also das ist ja das Problem, was ich damit
mache. Bei den Katholiken meinst du jetzt? Mhm. Also sie gehen davon um, es wandelt sich um, sobald das Glöckchen der Messdiener klingelt. Also das heißt, du isst schon Fleisch und Blut. Da gehen sie von aus. Denn das ist ja auch so, nicht erst, wenn du es aufnimmst. Das ist die lutherische Kirche. Die lutherische Kirche, Luther sprach von der Realpräsenz. Er sagt, für den, der daran glaubt, ist es leibhaftig Fleisch und Blut. Aber solange du nicht daran glaubst, ist es normales Brot und normaler Wein. Die Katholiken gehen davon aus, es ist es wirklich, und deshalb schmeißt man das Brot hinterher auch nicht weg. Das kann auch nicht mehr gegessen werden. Das kommt ja in das Tabernakel, wird aufgehoben, weil das ist jetzt Fleisch und Blut. Und da merken wir, das ist natürlich eher eine magische Vorstellung. Da könnten wir auch, überhaupt diese Form des Messopfers, können wir ja zitieren, Jesus ist ein für alle Mal gestorben. Nicht? Also das Opfer ist ein für alle Mal gebracht. Hebräerbrief ist es, nicht? Wo steht das? Genau. Hebräer, ich habe die Stelle jetzt nicht im Kopf. Also dieses einmalige Opfer, was im Hebräerbrief betont wird. Und da wird gesagt, es braucht keine Opfer mehr. Und die Katholiken sagen ja, das Opfer Jesu wird immer unblutig wiederholt. Also hier merken wir eindeutige Bibelverse, die dagegen sprechen. Dann sagt Paulus im 1. Korinther 11, dass wir das feiern zur Erinnerung. Also da betont er stark diesen Erinnerungscharakter. Und diese Argumente mit dem Kannibalismus, mit dem Verbot des Blutes, mit dem Verbot des wiederholten Opfers, mit der Betonung der Erinnerung, all diese Dinge, die bringen mich stärker dazu zu sagen, hier meint Jesus symbolisch. Er meint, das bedeutet, das ist. Also das steht dafür. Als wenn ich euch sagen würde, stellt euch mal vor, das hier ist mein Haus. Und dann wohne ich da und da ist das Zimmer und da ist das. So könnte man das machen. Oder mein Sohn, der kommt dann dahin und sagt, das ist jetzt ein Flugzeug. Und da hat er aus Kartons da irgendwas gebaut. Das ist dann das Flugzeug. Aber es ist natürlich kein Flugzeug. Ne? Bitte. Ja. Ja, das wäre jetzt ein zusätzliches Argument. Wir erinnern uns daran, da sollte ja die Türpfosten bestrichen werden mit dem Blut, und daran sollte man sich erinnern, wenn man hinterher, es sind ja verschiedene Kelche, auch ich glaube 5 verschiedene Kelche, die man da trinkt, die sollten eben an die Zeit erinnern. Und beim Passa-Lamm, da isst man ja tatsächlich das Fleisch des Lammes, aber bei dem Brot, was man dazu isst, das ist ungesäuerte Brot, das war normales Brot. Also insofern, das ist ja die Symbolik, die Jesus aufgreift. Und der Wein sollte an das Blut des Lammes erinnern. Und hier ist Jesus das Lamm. Also hier könnten wir auch sagen, die Symbolik ist ja ebenfalls, man trank kein Blut, sondern Wein damals. Nicht? Das wäre ein zusätzliches Argument, danke. Gut, lassen wir es vielleicht dabei als Beispiel. Ich will ja nicht heute Abend Schwerpunkt machen, Lehre vom Abendmahl, das könnten wir gesondert mal besprechen. Ja. Ja. Lies ruhig. Ja, also diese Einmaligkeit wird gerade im Hebräerbrief besonders hervorgehoben, und zwar gegen die Vielfalt der Opfer im Alten Testament, wo gesagt wird, die brauchen wir nicht mehr. Und das sind Argumente, die eben gegen diese katholische Lehre sprechen. Aber wir merken, das ist schon ein bisschen diffizil. Da muss man seine Bibel schon ein bisschen kennen, sich schon mit auseinandersetzen. Sonst können wir zwar leicht sagen, wir glauben das nicht, aber dieser eine Bibelvers könnte erstmal so verstanden werden. Übrigens auch in der frühen Kirche sprach man dann davon, das Abendmahl sei das Pharmakon Athanasias. Das heißt so viel zu Deutsch wie das Heilmittel zur Unsterblichkeit. Also die Medizin der Unsterblichkeit könnte man auch sagen. Ja, warum? Ja, der Gedankengang war folgendermaßen. Wenn nun Jesus in dem Abendmahl drin ist, das sagt er ja, nicht? Also das ist mein Fleisch und mein Blut, dann ist das doch ein Teil von Gott. Und gibt es in Gott, kann Gott sterben? Naja, eigentlich nicht. Jesu leiblicher Körper ist gestorben, aber eigentlich ist ja Gott ja unsterblich, ja ewig. Ist Gott sündig? Nein, Gott ist nicht sündig. Wenn du jetzt Gott in dir aufnimmst, ja, dann ist ja in dir etwas, was unsterblich ist, was sündlos ist, und das macht dich auch sündlos. Und so gibt es bis heute die Auffassung bei den Katholiken, Abendmahl ist ja Sakrament, und deshalb, wenn du das Abendmahl nimmst, wird dir die Sünde vergeben. Warum? Wenn Gott in dir ist, kann keine Sünde mehr da sein. So ähnlich, wie wir vielleicht argumentieren würden, wenn wir sagen, wenn der Heilige Geist in dir ist, kann nicht der Teufel in dir wohnen. Kannst du nicht besessen sein. Ist ja richtig, nicht? Aber sündigen kannst du natürlich leider trotzdem. Und hier ist bei den Katholiken das übernommen worden, Sakrament, das heißt, die Sache ist an sich heilswirksam. Ich nehme sie nicht als Zeichen, sondern sie wirkt bei mir das Heil. Das ist ja die Idee der Sakramente. Ich komme vielleicht noch ganz kurz zur Frage der Taufe. Und wir haben ja hier Geschwister aus der evangelischen Kirche und auch aus Freikirchen. Und bei der Taufe ist eine lange Streitfrage. In der frühen Kirche haben wir keinen einzigen Beleg davon, dass es eine Kindertaufe gegeben hat, so vor dem Jahr 150 herum etwa. Es gibt natürlich die Bibelstellen, wo dann gesagt wird, sie ließen sich taufen und ihr ganzes Haus, aber es sind keine wörtlichen Kinder erwähnt, das wisst ihr auch alles, steht auch alles in Büchern drin, auch von der evangelischen Kirche. Das erste Mal, wo wir so richtige Hinweise auf die Kindertaufe haben, das ist von Tertullian. Und zwar, er argumentiert und sagt, man müsse die Kinder doch gar nicht taufen, schreibt er, weil sie doch generell errettet würden. Das bezweifle ich etwas, weil ich keinen Bibelvers finde. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage. Aber ich finde keinen Bibelvers, der sagt, dass Kinder pauschal gerettet werden. Sozusagen, erst ab einem bestimmten Alter bist du sündig und dann brauchst du Errettung. Das gibt es da nach meinem Wissen nicht, sondern der einzige Weg, den wir in der Bibel finden, ist wieder Bekehrung. Na, jetzt kommen wir wieder in ein anderes Problem hinein. Ich will mich ja nicht zu sehr von der alten Kirche entfernen. Jetzt sagen manche, ja, was ist mit dem kleinen Baby, was stirbt, ehe es sich entscheiden kann? Wenn ich es kurz mache, würde ich sagen, vertraut auf die Gerechtigkeit Gottes, der weiß schon, was er machen wird. Aber lobt nicht die kleinen Babys in den Himmel, wenn ihr es nicht wisst. Ihr habt keine Bibelstelle dafür. Ich persönlich gehe davon aus, wenn Gott gerecht ist, und das ist er, dann wird er keinen verloren gehen lassen, ungerecht. Ich persönlich, meine Idee ist, er gibt auch dem kleinen Baby, kann er die Chance geben, umzukehren. Warum auch nicht? Baby braucht kleine Sprache dazu. Gott kann sich schon dem Embryo im Mutterbauch offenbaren, sozusagen. Wir lesen, da hüpfte das Kind im Leib scheinbar, als Jesus da, also Maria, der Elisabeth begegnet ist und so. Jesus kann sich Behinderten offenbaren, Stummen offenbaren. Warum nicht auch ein Baby, wenn er es will, wohlgemerkt. Also das heißt, ich halte es für kein großes Problem. Wenn Jesus will, kann er auch einem kleinen Kind sagen, also hier will sich entscheiden oder nicht. Irgendwie. Wenn ihr das aber nicht glaubt, es gibt auch keinen Bibelvers dafür, der das sagt, braucht ihr auch nicht, aber wir sollten festhalten an dem, was die Bibel deutlich sagt. Sie sagt, keine Chance an Jesus vorbei und keine pauschale Errettung irgendeiner Bevölkerungsgruppe. Weder derer, die noch nie von Jesus gehört haben, noch der kleinen Babys, noch der Behinderten, noch der Männer, noch der Frauen, noch der unter 30-Jährigen, noch der sonst irgendwas. Ne? Es gibt keine Sonderkonditionen. Die gibt es morgen beim Safari-Park, aber die gibt es nicht für den Himmel. Und hier hat dann Tertullian gesagt, also die sind sowieso gerettet, halte ich nicht für richtig, aber dann hat er gesagt, dann braucht man die Kinder nicht taufen. Und da merken wir, die Kindertaufe ist um dieser Zeit aufgekommen. Wahrscheinlich so ein paar Jahrzehnte früher, da war sie weit verbreitet, sie war allerdings noch nicht generell. Wir sehen dann um das Jahr 300, als Konstantin der Große Christ wird und auch andere, der hat sich erst auf dem Totenbett taufen lassen. Warum? Weil zwischenzeitlich, so in den ersten 3 Jahrhunderten, da ist die Auffassung aufgekommen, durch die Taufe wird die Sünde abgewaschen. Und das Symbol ist ja tatsächlich Sündenabwaschung. Nicht? Deshalb taucht man die Leute ja auch unter. Das heißt, so der alte Mensch stirbt und der neue Mensch kommt heraus. Irgendjemand von euch hatte mir jetzt auch noch erzählt, ich weiß nicht, war er in der Gemeinde oder hat mir das von der Gemeinde erzählt, wenn dann nur noch ein Haar rausgeguckt hat beim Untertauchen, dann musste der nochmal untergetaucht werden, weil ja nicht der ganze Mensch unter Wasser war. Nicht? Also noch ein bisschen Sünde ist noch da. So eine Vorstellung gab es von der Taufe und die ist natürlich auch schon wieder ein bisschen magisch. Nicht? Weil egal, eigentlich ist egal, da kannst du auch noch im Kopf rausschauen, das ist ja ein Symbol in der Bibel, ein Zeichen. Übrigens auch mit Mehrfachtaufe hatten die im Neuen Testament kein Problem, weil da gab es ja die Johannestaufe und da gab es die Proselytentaufe und da gab es die Taufe Jesu, nur die Taufe Jesu, die war natürlich eine einmalige Sache. Also wie gesagt, Taufe war damals üblich, in der Urgemeinde eigentlich immer Taufe von Erwachsenen, von Gläubigen. Wir finden auch in der Didache, das ist eine Schrift aus dem Anfang des ersten Jahrhunderts, finden wir eine Beschreibung, wie man getauft hat. Und zwar, die hatten damals eigentlich, finde ich, eine richtig schöne Überlegung, was eigentlich zur Taufe dazugehören sollte, so mit viel Symbolik. Manchmal mag ich so etwas. Also die haben zum Beispiel gesagt, wenn man tauft, dann sollte man nur im Freien taufeln. Ja, warum? Es soll ja ein öffentliches Zeichen sein. Wie Johannes getauft hat, der Jünger getauft hat, nicht versteckt irgendwo im Gemeinderäumen, sondern im Freien, dass alle zuschauen können. Dann haben sie gesagt, man sollte auch nicht im abgestandenen Wasser, also nicht im Tümpel, sondern nur im lebendigen Wasser, also fließendem Wasser taufen. Warum? Sagt nicht Jesus zur Frau am Brunnen, ich will dir lebendiges Wasser geben. Sagt nicht Jesus, ich bin das lebendige Wasser. Also auch hier, Jesus wäscht uns ja rein von der Sünde, deshalb lebendiges, fließendes, frisches Wasser. Fand ich auch gut dabei, nicht? Dann haben sie auch gesagt, wenn jemand getauft werden soll, der muss erstmal ein ganzes Jahr lang vorher Unterricht nehmen, damit er jetzt auch richtig weiß, worum es sich dreht. Finde ich auch eine vernünftige Sache. Und dann haben sie auch gesagt, eigentlich der lieblichste Termin zum Taufe, der war Ostern. Denn sie haben gesagt, wenn schon die Taufe ist, das begraben wir mit Jesus, das Auferstehen mit Jesus, was eignet sich besser als der Ostermond morgen? Und genauso haben sie es dann auch gemacht, nachdem wir ein Jahr sich vorbereitet haben. Dann haben die Christen 3 Tage vorher angefangen zu fasten, um sich innerlich auch vorzubereiten, sich dem bewusst zu werden. Und dann waren sie die ganze Nacht wach geblieben, haben gesungen, haben gebetet, haben Gottesdienst gefeiert. Und morgens, wenn die Sonne aufging, so an Jesus, die aufgehende Sonne, jetzt fängt das Licht an, dann ging es mit der Taufzeremonie los. Und dann war es noch so, dann sollten die Christen erstmal dem Teufel absagen, sagen, ich sage der Welt ab, ich sage dem Teufel ab. Und dann wurden sie getauft, zwar 3-mal, auf den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, 3-mal untergetaucht. Und zwar auch in weiße Gewänder. Das kommt übrigens auch aus der frühen Kirche, diese Idee mit den weißen Gewändern, weil man sich erstens gesagt hat, hier tragen alle die gleiche Kleidung. Da ist nicht der Reiche, der mit seinem Prunkgewand kommt und sich da untertauchen lässt. Zweitens soll das auch Zeichen der Reinheit sein. Nicht? Also das heißt hier, die Sünde ist weg, wir sind rein und wir sind neuer Mensch. Also ist jetzt nicht, das Alte ist alles weg. Und dann hat man die 3-mal untergetaucht. Übrigens auch dieses Absagen an die Welt finde ich gar nicht schlecht, weil das umso deutlicher macht, dass es hier um einen Herrschaftswechsel gehen soll. Es ist nicht irgendwas, was ich in meinem Leben konsumiere, sondern es ist ja etwas total Neues. Und deshalb, ich sage ab bei dem, was vorher gewesen ist. Es ist ja kein Muss, aber manche dieser Dinge finde ich durchaus überlegenswert. Und danach haben sie dann den Leuten, den neuen Täuflingen, Milch und Honig zu essen gegeben. Ja, und das sollte daran erinnern, jetzt gehörst du zum Reich Gottes. Jetzt bist du Bürger des Himmels. Und im Alten Testament wird das verheißene Land ja beschrieben als das Land, in dem Milch und Honig fließt. Da hat man gesagt, also jetzt gibt es Milch und Honig. Und dann wurde kräftig gefeiert in der ganzen Gemeinde. So ähnlich verliefen die Taufen in der frühen Kirche. Und das war für viele schon beeindruckend und war gleichzeitig Evangelisation für die gesamte Umgebung. Das lesen wir unter anderem auch hier in diesem Büchlein. Ich lese euch das jetzt nicht vor, könnt ihr ja nachlesen, mit so verschiedenen Zeugnissen, die es darin gibt. Bei den Gottesdiensten, die wurden häufig in der frühen Kirche, besonders im ersten Jahrhundert, am Abend gefeiert. Und zwar am Montagabend, manchmal auch am Montagmorgen. Das lag einfach daran, nicht Montag, am Sonntag natürlich, Montag sage ich jetzt erste Tag der Woche, also das war ja normalerweise Arbeitstag, nicht? Also im Römischen Reich war ja der Sonntag nicht frei, sondern es war ein normaler Arbeitstag, das heißt auch die Christen mussten arbeiten und haben sich abends nach Feierabend getroffen oder morgens früh getroffen. So langsam im 2., 3. Jahrhundert wechselte das auch, wenn man frei machen konnte, traf man sich früher. Die meisten Gemeinden waren Hausgemeinden. Das heißt, da hatte jemand ein Geschäft und der räumt alle Sachen beiseite und dann traf sich das am Abend Gottesdienst gefeiert, war es da. Und den hat man so gefeiert, die meisten Christen hatten keine vollständigen Bibeln. Die Bibel der Christen im ersten Jahrhundert war überwiegend das Alte Testament, und zwar die Septuaginta, eine griechische Übersetzung. Und aus denen hat man versucht abzuleiten, da hat sich doch erfüllt, was auf Jesus gesagt worden ist. Und dann hatte man einzelne Briefe, die hat man abgeschrieben. Da ist ein Brief von Paulus, der wurde weitergereicht, und da ist ein Evangelium, das hat man abgeschrieben. Und so in der Mitte des ersten Jahrhunderts, da gab es dann ganze Sammlungen von Briefen. Die hat man in der Gemeinde genommen, weil die so kostbar waren, lagen die meistens auch in der Gemeinde. Hatte ja nicht jeder zu Hause und dann wurde das auswendig gelernt. Man hatte sehr, sehr viel auswendig gelernt in der ersten Gemeinde, um das dann im Kopf zu haben, wenn man es brauchte für Gespräche und für das eigene Christenleben. Und der normale Gottesdienst war so, dass man auch nicht nur eine Stunde, sondern häufig den ganzen Abend zusammen war. Und da wurde dann gesungen, da wurde aus der Bibel vorgelesen, da wurden insbesondere Psalmen rezitiert, da wurde zusammen gebetet, da wurde dann Geld eingesammelt. Wir lesen das auch im 2. Korintherbrief, da war das sogar schon üblich, für die Armen. Da wurde auch den Armen gegeben. Manchmal hat man vorher noch gegessen, das war das Agape-Mahl, das gab es auch in der Urgemeinde. Also in den ersten Jahrhunderten war das weit verbreitet. So waren eher die Gottesdienste. Keine große Kirche, kein großer Talar, kein großes Brimborium, sondern relativ einfach. Diese ganze Entwicklung der Kirche als Großinstitution, die begann eigentlich eher im 4. Jahrhundert. Und vielleicht noch einen letzten Nachschlag für die Christen der ersten drei Jahrhunderte. Ich habe euch ja ein paar Sachen vorgelesen, wo die Christen sich unterschieden gegenüber der Welt, der Umwelt damals. Einen weiteren Punkt, den ich euch noch nennen will, ist der Berufsentscheidung. Es gab damals Berufe, die für Christen tabu gewesen waren. Da findet ihr ebenfalls Abschnitte hier drin, da wird das dann auch begründet. Es wird dann auch begründet, dass sie keine öffentlichen Bäder besucht haben. Warum? Weil man da so anzüglich miteinander umgegangen sind. Da waren die Frauen halbnackt, die Männer halbnackt, da haben gesagt, nee, da gehen wir nicht hin. Genau wie bei den Theaterstücken, da haben sie gesagt, ja, was wird denn da gespielt? Da werden doch nur die griechischen Göttersagen gespielt oder die römischen Göttersagen, da können wir doch nicht hingehen. Da werden die Götter verherrlicht, da wird Unmoral und Ehebruch und Gewalt verherrlicht, das können wir uns nicht anschauen. Also war klar, das ist für Freizeitgestaltung für einen Christen nicht dran. Wir könnten natürlich dieselbe Frage stellen, wie ist das mit unserer Freizeitgestaltung? Ich habe das schon mal kurz angesprochen, will das jetzt nicht nochmal wiederholen. Mit den Berufen, ich möchte jetzt mal ein paar Berufe nennen und ihr sollt mir dann sagen, warum die wohl verboten worden sind, warum man das wohl nicht machen sollte, diese Berufe auszuüben. Der erste Beruf ist dann der Beruf des Schauspielers. Könnt ihr euch da vorstellen, warum sollte man als Christ wohl nicht Schauspieler werden? Ja, bitte. Was? Man soll nicht lügen, das musst du uns ein bisschen erklären. Ja. Also das heißt, ich gehe in eine falsche Rolle, das war einer der Gründe. Könnt ihr euch noch einen Grund vorstellen? Genau, richtig, also die Unmoral. Da wird ja Unmoral gespielt, Ehebruch auch gespielt, und zwar indem ich natürlich eine andere Frau küsse, die Schauspielerin ist. Aber damals waren die Unterhaltungsschauspiele genauso wie heute im normalen Spielfilm. Wer küsst denn da schon seine eigene Frau? Also ich meine selbst in der Geschichte die eigene Frau. Also die Spannung liegt ja darin, gerade der Mann geht fremd, die Frau geht fremd oder beide kennen sich nicht und sind unehelich zusammen. Das ist ja der normale Spielfilm. Oder ich weiß nicht, kennt ihr irgendeinen Spielfilm, wo es eine harmonische, liebevolle Beziehung zwischen einem Ehepaar gibt? Also gut, ihr könnt euch jetzt vielleicht erinnern an die Waltons, nicht? Also unsere kleine Farm oder sowas. Da gibt es das. Aber sonst in irgendeinem populären Spielfilm, das gibt es ja wirklich als ganz große Ausnahme. Und da wurde gesagt, das können wir als Christen doch nicht spielen. Wir können doch nicht spielen, dass Leute da fremd gehen und andere sollen sich darüber freuen, sondern das Vorbild nehmen. Das geht doch nicht. Also Schauspieler ist nicht drin. Können wir nicht machen. Eine andere Sache, die für uns vielleicht nicht ganz verständlich ist, die ist, sie sollen nicht Wagenlenker, Wettkämpfer und Gladiatoren werden. Warum? Bitte? Ja. Du sollst nicht töten, ganz richtig. Bei den Gladiatorenspielen war das ja damals nicht nur Show, sondern die mussten ja tatsächlich töten, und zwar aus Spaß. Nicht aus Notwehr, sondern aus Spaß, weil man dadurch Geld verdienen kann. Nicht? Was für ein Grund noch? Ja? Könnte man damit reinnehmen? Genau, bitte. Auch das, ganz genau, auch das. Sie haben dann auch natürlich auf oberflächliche Vergnügung hingesagt, haben gesagt, oberflächliche Vergnügung, das ist doch nichts hier, Gewalt ausüben, bloß damit andere sich belustigen oder so, das ist doch auch nichts für Christen. Darüber hinaus war es auch so, dass die meisten Gladiatoren damals, bevor die Spiele begannen, da mussten dann den Göttern etwas geopfert werden. Und das kannst du natürlich als Christen auch nicht tun. Dann kommen wir vielleicht mal auf eine Berufsgattung, an die man normalerweise gar nicht denken würde. Und zwar, das ist nämlich dann der Lehrer. Die haben gesagt, ein Christ kann nicht Lehrer werden. Also Bibelschullehrer gab es damals noch nicht, nicht, also das darf ich weiter tun, aber normaler Lehrer ist dann schon problematisch aus damaliger Sicht. Warum wohl das? Genau, man hat damals nämlich Schreiben und Lesen gelernt anhand der Sagen des Homer, der Sagen des griechischen Altertums und so etwas. Und die wurden verbreitet. Und die gehörten auch zum normalen Lehrprogramm. Also du konntest nicht einfach sagen, ich lese mal aus der Bibel. Ich meine, erstmal gab es ja noch nicht so weit verbreitete Bibeln, aber das gehörte nicht mit dazu. In der Ausbildung, wie hinterher in der Ausübung, musstest du ständig andere religiöse, das heißt ja klassische griechische und römische Göttersagen verbreiten und gesagt, nee, das geht nicht. Die meisten nicht. Nein. Es gab damals auch keine Schulpflicht. Das war ja alles freiwillig mit der Schulbildung. Die war weit verbreitet. Sie haben es aber eher gemacht, auch für so ähnlich wie die Juden, eben aus judenchristlichem Hintergrund. Das heißt, sie haben sie selbst unterrichtet. Das gab es damals. Wenn du reich warst, hattest du einen Sklaven, der hat dann unterrichtet. Das gab es auch reiche Christen, die das gemacht haben. Und sonst hast du sie selbst unterrichtet. Oder man hat dann auch selbst Leute angestellt in der Gemeinde, die das getan haben. Aber in die öffentlichen Schulen, die gab es ja auch. Wir lesen zum Beispiel auch im Korinther, ich glaube im zweiten Korintherbrief, ist das im zweiten Korintherbrief? Jedenfalls, da schreibt Paulus, dass er in Korinth in der Schule des Tyrannus unterrichtet hat. Oder das kann auch bei der Apostelgeschichte beschrieben sein, ich müsste mal genau nachschauen. Apostelgeschichte, aber da wird auch von der Schule berichtet. Also es gab so Schulen, man traf sich häufig an öffentlichen Marktplätzen, da wurde unterrichtet, hatte einige eigene Räume und da sind die Christen nicht hingegangen, da waren sie nicht offizielle Lehrer, sondern da mehr für sich. Also das nur als ein Teil noch, wie man damals damit umgegangen ist und was da für Berufe auch für Christen da nicht in Frage gekommen sind. Das, was ich herausfordernd finde, ist überhaupt darüber zu überlegen, dass Berufswahl nicht nur eine Sache meiner persönlichen Vorlieben und meiner Stärken sind, sondern dass auch Berufswahl etwas mit Gott zu tun hat. Das finde ich herausfordernd. Ich könnte da anknüpfen an Luther und Calvin. Die haben nämlich betont, dass Beruf mit Berufung zu tun hat. Und ich finde das eine ganz herausfordernde Sache, die diese Christen auch erkannt haben. Die haben nämlich gesagt, du wirst nicht nur berufen für den Dienst in die Mission. Manchmal mystifizieren wir das ja so ein bisschen und sagen dann also für die Mission, da brauchst du eine ganz besondere Berufung. Und wenn dann nicht ein Engel vom Himmel kommt und mit angesenkten Haaren dich zurücklässt, also dann gehst du nicht in die Mission, nicht? Aber alles andere, wenn das nicht kommt, das hast du an deiner eigenen Macht. Das ist alles deine Sache. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Denn wir müssten sagen, jeder Christ ist berufen. Du musst ihn nur erkennen. Bist du berufen als Krankenschwester im Krankenhaus? Dann tu den Job. Aber achte auch darauf, ob es Gottes Berufung ist. Also ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das hat mich einfach so zum Nachdenken gebracht. Da habe ich mit einer Frau gesprochen, noch gar nicht so lange her. Die hat mir dann gesagt, so sie ist im Finanzamt angestellt, irgendwie als Steuerfachangestellte oder so etwas. Und das hatte sie, als ich sie kennengelernt habe, so 8 Jahre lang gemacht. Und da habe ich sie gefragt, ja, wie bist du denn darauf gekommen, dass du das gemacht hast? Ja, da sagte sie, ich habe jemanden gekannt und da war eine Stelle frei und dann habe ich das halt gemacht. Da habe ich sie gefragt, ja, eben erfüllt dich das denn? Weißt du, ist das die Stelle von Gott für dich? Nee, eigentlich weiß ich das nicht. Und stell dir vor, 8 Stunden jeden Tag mindestens, wenn du einen guten Job hast, wenn du einen sehr guten hast, dann sogar 10 oder 12 Stunden am Tag, beschäftigst du dich damit, die Blüte deines Lebens, und da stellst du nicht die Frage, ob das überhaupt im Wille Gottes ist. Finde ich problematisch. Und ich denke, Gott kann genauso in einen normalen Beruf berufen. Berufung, glaube ich, ist nicht nur notwendig als Missionar. Ich könnte ja auch die Sache umdrehen. Ich könnte ja sagen, wenn in der Bibel generell steht, geht hin in alle Welt, lehret alle Völker,